Die Financial Times schrieb über einen unserer beiden heutigen Gäste einmal: Deutschlands einziger Management-Guru, der diesen Titel wirklich verdient. Der promovierte Philosoph gilt als der profilierteste Führungsexperte Deutschlands. Er hat fast 2 Millionen Exemplare seiner wirklich guten Bücher verkauft und er hat nahezu alle Unternehmen des DAX beraten. Unser zweiter Gast hat zunächst BWL in Usbekistan und dann VWL in Freiburg studiert. Er arbeitet heute als Restrukturierungsexperte und als Managing Partner bei der Beratungsfirma Struktur Management Partner. Mit beiden Gästen werden wir heute vor allem über das Thema Führung sprechen.
Seit 4 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie muss sich Führung vor dem Hintergrund der großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit verändern? Wir suchen nach Methoden, nach Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Dr. Reinhard Sprenger und Georgi Michalow.
Herzlich willkommen.
Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen.
Alles super. Nach 20 Jahren Deutschland ist das alles kein Thema. Ich bin zu allem gewohnt. Sie waren super.
Alles klar. Vielen Dank.
Wir fangen unseren Podcast immer mit einer Frage an, die etwas komplizierter ist, wenn man zu viert zusammensitzt, als wenn wir nur einen Gast hätten. Und das ist die Frage, wie Sie die Menschen geworden sind, die Sie heute sind. Und ich würde das gerne an Sie, Herr Dr. Sprenger, richten, die Frage. Wie sind Sie der Mensch geworden, der Sie heute sind? Was waren formative Momente? Was hat Sie zu dem gemacht, der Sie heute sind?
Wenn ich das mal wüsste. Also eins kann ich ganz klar sagen. Großartig strategisch gewollt war das alles nicht. Da war unendlich viel Zufall dabei. Es ist mir zwar gelungen, aus diesem Zufall was zu machen, aber wer dahinter den großen Plan vermutet, der irrt. Die Antwort, die ich sinnvollerweise geben kann, die ich sehr deutlich machen kann, würde ich sagen, es sind 4 bis 5 Bücher und 4 bis 5 Menschen, denen ich begegnet bin und die mich sehr stark geprägt haben. Fangen wir mal bei den Büchern an. Ganz zweifellos war die Lektüre von Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit. Rudolf Steiner, Anthroposoph, etwas, was mich sehr geprägt hat, bis nach ins Studium hinein, bis hin zu so Büchern wie von Nozick, Anarchie, Staat, Utopia, wo er versucht, einen Minimalstaat zu begründen, etwas, was mich eben auch sehr, sehr beeindruckt hat. Aaron Bodenheimers Warum über die Obszönität des Fragens hat mein Weltbild massiv auf den Kopf gestellt. Da war ich allerdings schon älter. Also das wären zum Beispiel Bücher, wo ich sagen würde, die haben mich sehr, sehr fundamental geprägt. Menschen, da wären wir beispielsweise doch direkt bei Führungskräften. Ich habe das ganz große Glück gehabt, 2 Führungskräften während meiner Zeit bei der 3M zu haben, die, fast möchte ich mal mit Zetsche sagen, schlicht keine Arschlöcher waren, sondern einfach anständige Leute, anständige Menschen. Darüber hinaus sehr gebildet, was ich im Haifischbecken Wirtschaft damals gar nicht erwartet hatte. Und das sind Menschen gewesen, die gefragt haben im Sinne von mir Raum lassen, die mich nicht versucht haben zu dominieren, und umgekehrt konnten sie damit rechnen, dass ich von der Auffassung ausging, wenn es Hierarchie gibt, dann muss man sie ehren. Und genau das habe ich auch getan. Und wenn ich eine kleine Anekdote anfügen kann bei einer Führungskraft, die mich sehr stark beeindruckt hat, dann war das mein damaliger Geschichtslehrer, der in den 70er Jahren, man muss sich das vorstellen, man war sehr entspannt und sehr locker, und die normalen Lehrer kamen dann entsprechend mit ausgebeulter Korthose, schlampig gekleidet, sehr, sehr lässig, etwa 5, 6 Minuten nach dem Schellen in die Klasse hinein. Nicht dieser Lehrer. Dieser Lehrer trug einen Anzug, wartete vor der Klasse, bis es klingelte, trat durch die Tür mit dem Klingel, schloss die Tür und der Unterricht begann. Das war sowas von uncool damals und wir haben dermaßen über ihn gelästert. Aber dieser Mensch hat mich unglaublich beeindruckt und er lebt immer noch und ich habe die Chance gehabt, ihm das rückmelden zu dürfen und darüber bin ich persönlich sehr dankbar.
Soweit. Sehr schön, wunderbar. Ich habe schon einige Ansatzpunkte, aber vielleicht machen wir die gleiche Frage nochmal an Herrn Michalow. Was war, ich kann mir vorstellen, in Usbekistan anzufangen und dann in unserem Land zu landen, ist eine auf jeden Fall aufregende Reise gewesen.
Ja, absolut. Ich bin, glaube ich, ein Kind der drei Kulturen. Ich meine, in Asien geboren, slawisch-jüdisch geprägt und die zweite Hälfte des Lebens in Deutschland zu verbringen, versucht man irgendwo aus allen Kulturkreisen das Beste rauszuholen und mitzunehmen. Und das ist das, was mich auch sehr stark geprägt hat. Auch immer Bildung als Investition zu werten und wirklich in sich zu investieren. Auf eine Seite und von den Büchern, die mich extrem stark geprägt haben, war ein Buch eigentlich zur Selbstentwicklung von Jens Korsen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen.
Hatten wir schon bei uns zu Gast, ja.
Ja, dann das ist ein Buch, was mich vor 18 Jahren wirklich so massiv beeindruckt hat, dass ich sehr, sehr konsequent nach diesem Konzept gelebt habe und immer noch lebe. Und auf der anderen Seite in Freiburg, Freiburger Schule, Ordo Liberal, was natürlich auch einen sehr stark prägt, wo man auch ein Gefühl hat, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und systemisch zu denken. Das waren so, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Stoßrichtungen, die einen sehr stark prägen. Und dann in der Firma, wo man auch zufällig als Praktikant beginnt und dann 5 Jahre später Partner wird, und auch gestalten kann, das ist auch etwas, was einen vielleicht vom Freiraum sehr, sehr viel Chancen geboten hat, die man dann auch ergriffen hatte.
Sehr schön. Ich finde es wunderbar, weil ich ganz viel von dem, was wir auch über Sie schon gelesen und gehört haben, in Ihren Schilderungen wiederfinde. Ich würde gerne das eigentliche Thema Führung beginnen mit dem Thema Selbstführung. Sie haben die These aufgestellt, oder Sie vertreten beide die These, dass das einzig legitime Ziel von Führung Selbstführung ist. Und ich würde gerne mit Ihnen über das Thema Selbstführung sprechen und vielleicht unsere Diskussion da anfangen. Was ist Selbstführung? Wie führt man sich selbst? Und können das überhaupt Menschen? Oder ist das noch ein Wunschbild?
Naja, also, ich kann aber was dazu sagen. Also für mich ist zunächst einmal das eine normative Entscheidung. Wenn ich von dem Menschen als Freiheitswesen ausgehe, wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch zur Selbstverantwortung in der Lage ist, dann ist das gewissermaßen wie ein Kompass, ein Leuchtturm. Wobei mir wichtig ist, dass dieses Bild, dass der Mensch zur Selbstführung in der Lage ist, dass das eine Entscheidung ist. Das ist keine Erfahrung, die ich überall antreffe, sondern das ist eine willentliche Entscheidung. Ich will davon ausgehen und ich möchte Menschen so ansehen und ich arbeite gewissermaßen mit einer Kraft, einer autoplastischen Kraft der Botschaften. Ich glaube, wenn man Menschen so anspricht, dann verhalten sie sich auch weitgehend so. Nicht alle, und es gibt sicherlich auch Ausnahmen, und ich erlebe auch unendlich viel mangelnde Selbstverantwortung bis hin zur kriminellen Ausbeutung. Das wird mich nicht entmutigen, grundsätzlich davon auszugehen, dass der Mensch zur Selbstverantwortung in der Lage ist und ich deshalb alles tun möchte als Führungskraft, um mich überflüssig zu machen, also sozusagen aus dem Weg zu gehen. Das geht nicht im Entweder-Oder, sondern es geht im Mehr oder Weniger. Das ist mir alles klar. Früher hätte man gesagt, sehr viel Shades of Grey. Aber in allererster Linie geht es mir darum, den Leuten nicht im Weg zu stehen und mich zu angemessen und überlegt zurückzuziehen, um das, was sowohl produktiv ist, wie auch glücklich macht, nämlich ein hohes Maß an Selbststeuerung zu ermöglichen, also wahrscheinlich zu machen. Sicher sein kann ich dessen nicht.
Herr Sprenger, Sie haben, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch Vertrauen als einen sehr wichtigen Faktor dabei, wenn ich mich als Führungskraft zur Seite nehme, zurücknehme, Raum lasse, Raum gebe. Vertrauen ist ja nun sehr, sehr schwer messbar, sehr schwer in den klassischen Management-Theorien auch formbar. Wie spielt sich das Ihrer Erfahrung nach rein? Was können wir tun, um das aufzubauen als eine der wichtigen Grundlagen, um diesen Raum denn zu geben?
Darauf kann ich nur zwei Antworten geben. Das eine haben Sie gerade schon angesprochen. Ich kann gewissermaßen Vertrauen am Individuum nicht operationalisieren. Also die Voraussetzung für vertrauensbasierte Transaktionen ist ein hohes Maß an Selbstvertrauen. Selbstvertrauen heißt, ich weiß, dass ich enttäuscht werden kann. Ich weiß, dass mein Vertrauen missbraucht werden kann. Und damit lebe ich und das nehme ich in Kauf, weil alles andere ist mir zu teuer oder will ich nicht oder so möchte ich nicht leben. Und dieses individuelle Element von Selbstvertrauen ist die unabdingbare Voraussetzung für einen hohen Vertrauenspegel auch in meinem Mikroumfeld und vielleicht dann auch weiter in meinem Makroumfeld. Das ist also die individuelle Seite. Die kann ich kaum operationalisieren, die kaufe ich gewissermaßen ein. Was ich schon machen kann, und Herr Michailow hat es ja eben kurz schon mal angesprochen, den Begriff des Systemischen. Ich kann insbesondere, was die psychoorganisatorische Aufstellung des Unternehmens angeht, das Thema Vertrauen immer im Blick haben. Und das bedeutet, dass ich sämtliche Misstrauensinstitutionen sehr kritisch überprüfe und möglicherweise nicht nur nicht repariere, sondern fallen lasse. Also eine Menge an misstrauensinduzierten Ritualen an Institutionen wegnehme, rausnehme und dadurch einfach schon allein organisatorisch, systemisch ein höheres Maß an Freiraum und damit eben auch an Selbstverantwortung und damit eben vielleicht auch an Entwicklung von Selbstvertrauen zu ermöglichen. Aber noch einmal, ich mache nur auch damit, mit der organisatorischen Entscheidung für die Wegnahme von misstrauensinduzierten Institutionen, mache ich nur unwahrscheinliches Verhalten etwas wahrscheinlicher. Sicher kann ich das nicht, kann ich da nicht sein.
Herr Michailow, das Thema, was Sie angesprochen haben, Ordoliberalismus, Freiburger Schule, inwieweit hat Sie das auf Ihrem Weg wirklich geprägt? Vielleicht können Sie da noch mal was rauskitzeln, was passt ja ganz gut eigentlich.
Ich glaube, die Eigenverantwortung im Kontext eines Systems zu verstehen. Ja, das heißt, auch in unserer Firma war das von vornherein klar, wir wollen ein System schaffen, das die Menschen befähigt, das Beste rauszuholen und nach einem gewissen Leitbild zu handeln. Ja, und wir gehören, ich glaube, als einzige Beratungsgesellschaft, die ich auf jeden Fall kenne, wo die Partner nicht im klassischen Sinne nach Umsatz gesteuert werden, was natürlich ein enormes Vertrauen voraussetzt, weil das nicht einfach so messbar ist, was Herr Magnussen zu Recht angemerkt hat. Ja, nur Vertrauen reduziert Komplexität auf eine Seite. Und wenn Sie eine eingeschworene Mannschaft haben, die einem Leitbild folgt, ja, und bei uns ist das die maximale Weiterempfehlungsrate unserer Kunden, dann ist das etwas Besonderes. Und man wird immer wieder enttäuscht, weil wenn 100 Leute in einem System sind, kann man nicht davon ausgehen, auch gaussische Normalverteilung wird davon nicht ausgehen, dass alles perfekt funktioniert. Aber solange die deutliche Mehrheit in diesem Vertrauensumfeld einem Ziel folgt, das ist super. Und ich habe das von Herrn Dr. Sprenger gelernt. Wir führen mit Freiräumen, nur auch die Räume haben ihre Grenzen. Das war für mich super genialer Einwand zu verstehen. Man muss Freiraum geben. Und auch die modernen Arbeitsmethoden und Botschaften, die immer von der Agilität und Freiräumen, die ohne Grenzen jedoch existieren, dass das nicht funktioniert. Und ein System ist einfach ein System und die Regeln bestimmen das Verhalten. Und wenn die Leute nicht nach den Regeln verhalten, dann muss man entweder sich von den Menschen trennen oder überlegen, vielleicht sind die Regeln nicht gut genug. Aber die Menschen kann man ja kaum ändern.
Ja.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und unser Werbepartner in dieser Woche hat mir in vielen Situationen bereits geholfen, dass meine Stimme weiter einsetzbar bleibt. Es geht nämlich um Ipalat Halspastillen, die es schon seit, wusste ich nicht, Achtung, 1937 in Apotheken gibt. Und ich habe vorher auf Bühnen viel gestanden vor Corona, viel geredet und jetzt rede ich viel vor der Kamera und darf mit Michael hier im Podcast viel reden und erzählen. Und da ist Ipalat nicht mehr wegzudenken, wie bei allen professionellen Sprechern und Sängern, die auf Ipalat schwören. Und es hilft eben bei einer strapazierten Stimme für die Stimmpflege. Wer es schon mal probiert hat, weiß, es ist ein charakteristischer Geschmack mit Primelwurzel, Anis und Fenchel. Ich finde es großartig, ich mag es gerne und ganz egal, ob eben im Berufsalltag oder im Arbeitsleben, hilft das total, ist für mich nicht wegdenkbar. Und ich finde es noch spannend, was ich eben nicht wusste. Ipalat hat eine Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, die Gewinne fließen in die Stiftung und damit wird viel Gutes getan, zum Beispiel in Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen oder eben auch bei medizinischer Grundlagenforschung. Aber wenn ihr merkt, es kratzt im Hals und ihr wollt eurer Stimme mal wieder was Gutes tun, probiert mal Ipalat aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest vom Podcast.
Gehen wir nochmal auf das Wort Selbstführung. Ich habe selber Betriebswirtschaft studiert mit Unternehmensführung, Organisation im Schwerpunkt, auch noch Marketing im Schwerpunkt. Ich kann mich nicht daran erinnern, an irgendeine Vorlesung, wo das Thema Selbstführung thematisiert wurde. Und ich habe auch das Gefühl, dass in der Ausbildung von Management-Nachwuchs dem kein Raum eingeräumt wird oder wenig Raum eingeräumt wird. Ist das so oder ist Ihre Beobachtung, dass es da auch gute Beispiele gibt? Und wie können wir das in die Ausbildung reinbringen, das Thema Selbstführung?
Naja, grundsätzlich ist diese, dominiert ja nach wie vor, dominiert heißt nicht ausschließlich, aber dominiert die alte Maschinenlogik der Unternehmensführung. Ja, also das Unternehmen wird als Maschine gedacht, wo Rädchen reibungslos ineinander gehen, möglichst konfliktfrei, orientiert an Finanzdaten. Und der Mitarbeiter selbst ist doch zum Beispiel in der Logik der Stellenbeschreibung her, von der Stellenbeschreibung her definiert. Und solange ich also dieses Menschenbild habe, wo ich gewissermaßen den Einzelnen ans System anflansche, solange werde ich diese Idee von Selbstführung natürlich nicht prioritär sehen, sondern das ist dann etwas, naja, das ist eine nette Idee, die man mal ein bisschen diskutieren kann. Aber dass wir grundsätzlich davon ausgehen sollten, dass der Mensch zur Selbstverantwortung in der Lage ist, das sehe ich in der Breite momentan auch nicht. Wenn ich sage, wir sollten, sehr häufig in Vorträgen sage, wir sollten Menschen nicht für ihre Konformität ehren, sondern für ihre Initiative, dann wird das tendenziell abgenickt, hat aber immer noch einen hohen Provokationswert.
Das heißt, wir haben im Moment weder in der theoretischen Ausbildung an den Universitäten noch in den Firmen wirklich ein gemeinsames Verständnis darüber, dass Selbstführung eigentlich der Start für Führung ist. Nur wenn ich mich selbst führen kann, bin ich in der Lage, auch anderen Menschen Führung zu geben. Das gibt's praktisch nicht. Das gibt's in Untersuchungen, das gibt's in Thesenpapieren, aber es gibt's nicht als allgemein anerkanntes Prinzip. Bevor du andere führst, führst du dich selbst.
Also ich würde, oder lernst dich selbst. Ich würde meine Kompetenz überdehnen, wenn ich das überschauen würde. Ich erlebe das nicht. Ich erlebe nach wie vor Ideen im Sinne von, was kann ich als Führungskraft tun, damit der Mitarbeiter ein hohes Maß an Selbstführung leben kann. Das erlebe ich nach wie vor eher nicht. Und wenn, dann sozusagen nickt man versonnen, aber es passiert dann relativ wenig. Aber ich möchte noch mal deutlich machen, um was es mir vorrangig geht. Ich glaube, wir müssen die Bedingungen der Möglichkeit von Selbstführung verbessern. Die Bedingungen der Möglichkeit, das ist ein Kantscher Ausdruck, Bedingungen der Möglichkeit heißt, ich muss vor allem institutionelle Entscheidungen fällen, die Möglichkeit der Selbstführung im Blick haben. Das ist für mich der zentrale Aspekt. An den Leuten rumzudrehen, Appelle und in diese Richtung bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts.
Mhm. Was wären solche institutionellen Bedingungen? Was wären da Beispiele dafür?
Also Sie können nehmen, was Sie wollen. Nehmen wir mal Zielvorgaben. Michael hat es ja eben schon mal angesprochen. Zielvorgaben sind misstrauensinduziert. ja, dann hechel ich gewissermaßen den Zielvorgaben hinterher. Dass sie überdies kundenfeindlich sind, wird sozusagen noch lächelnd in Kauf genommen. Wenn ich mir vorstelle, dass innerhalb des Unternehmens Mitarbeiter befragt werden, also Antworten zu geben, die gute Gründe für ihr Schweigen hätten, wäre auch das etwas, was ich bevormundend erleben würde. Und wenn darüber hinaus zum Beispiel auch so etwas wie Anonymität gewährt wird der Antwort, dann ist das sozusagen das geradezu institutionelle Dementi von Selbstführung.
Wir haben in ein paar Wochen eine ganz interessante Frau zu uns, bei uns zu Gast, Amy Edmondson, die ist an der Harvard Business School und gilt so als eine der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen für das Thema psychologische Sicherheit in Teams, die ganz ähnlich spricht wie Sie und die uns, und deswegen komme ich jetzt auf Sie, Sie haben das in Ihrem Einstieg das Wort Fragen, wie Führungskräfte eigentlich Fragen genannt. Und das nennt Sie auch als ein sehr kraftvolles Instrument, wie wir als Führungskraft fragen. Ne? Dass sie sagt, wenn ich als Manager frage, haben wir etwas übersehen? Wie würde unser Wettbewerber uns beurteilen? Und quasi zur Kritik, zur Sachkritik auch auffordere, dann erzeuge ich bei den Menschen, die ich führe, ein ganz anderes Commitment, ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit und auch das Gefühl, über Fehler sprechen zu dürfen. Ist das ein Blickwinkel, den Sie teilen?
Nein. Jetzt müsste man aber
das ist gut für diesen Podcast.
Jetzt müsste man genau hingucken. Also ich glaube, wir können das nicht vertiefen. Was ich hier deutlich machen möchte, ist, dass Fragen in einem machtdefinierten Kontext immer eine obszöne Spitze haben. Also insofern bin ich mit Fragen sehr zurückhaltend. Ich meinte mit, wenn ich überhaupt das Wort Fragen stelle, dann meine ich, ich muss einen Kontext schaffen, in dem die Menschen sich ermutigt fühlen zu sagen. Also von sich aus etwas zu sagen und nicht Antworten zu geben. Ja, wenn ich und
zwar aber dann meint sie dasselbe, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt.
Ja, genau. Alles klar. Ja, gut, aber das ist schon ein wichtiger Punkt, weil für mich ist es nicht eine Frage, also auch der Fragetechnik, geschlossene Frage, offene Fragen, dieses ganze Zeug, das man früher mal gelernt hat, sondern für mich ist es, wie schaffe ich es, ein Klima zu schaffen, dass ein anderer, der mir wahrscheinlich als Führungskraft Macht zubilligt, sich ermutigt fühlt, ein möglichst hohes Maß an Offenheit und Ehrlichkeit. Radikale Offenheit und Ehrlichkeit ist weder möglich noch wünschenswert, aber ein höheres Maß scheint mir erstrebenswert zu sein. Und ein solches Klima zu schaffen, das schaffe ich, glaube ich, eher, indem ich selbst sage, wie ich die Dinge sehe und der andere möglicherweise auch in seinem Sagen bestätigt wird. Wenn ich ihn fragen muss, habe ich unter Machtbedingungen eigentlich schon nur noch eine durch die Frage deformierte Antwort zum Ergebnis. Und ob mir das weiterhilft, da habe ich meine Zweifel.
Sie haben eine weitere These, in der Sie sagen, dass die meisten Manager Selbstoptimierer sind und es ihnen daher schwerfällt oder für sie eine seltsame Vorstellung ist, Fremdoptimierer zu sein. Ne? Können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen? Das finde ich einen sehr spannenden Blickwinkel.
Naja, also das Problem ist ja wieder systemisch. Ich muss, um Führungskraft zu werden, Selbstoptimierer sein. Das heißt, ich muss auf mich aufmerksam machen, ich muss einen Unterschied machen. Und das bedeutet auch, dass ich vieles ganz klar so inszenieren muss, dass ich in irgendeiner Weise überhaupt erst auffalle, dass also wahrgenommen wird, dass ich zum Beispiel leistungsfähig bin. Wenn ich dann Führungskraft bin, bin ich in einer Situation, wo dieses Paradigma von der Selbstoptimierung entweder vollständig oder partiell zur Fremdoptimierung sich zu verändern hat. Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass andere Menschen erfolgreich oder erfolgreicher werden. Ich muss also Bedingungen der Möglichkeit schaffen, damit andere Menschen erfolgreich sind. Und das ist ein völlig anderes Thema. Insbesondere dann, wenn die meisten Führungskräfte nach wie vor aufgestiegene Sachbearbeiter sind und das Unternehmen hat dann ja bekanntlich zwei Probleme, sozusagen einen guten Sachbearbeiter weniger und eine schlechte Führungskraft mehr und der sich dann häufig selbst auch zum Maßstab nimmt. Ja, also solche Sprüche wie führe so, wie du selbst geführt werden willst, Das ist ja, wenn man genau hinhört, ist das ja Anmaßung ohne Ende. Ne? Das ist so ähnlich, wie auch die meisten Unternehmen ihr Unternehmen denken. Die denken das nach wie vor von innen nach außen, anstatt es von außen nach innen zu denken. Also was ich damit meine, ist in allererster Linie Fremdoptimierer, heißt vom Mitarbeiter her zu denken, mein Sprachverhalten, mein gesamtes Verhalten wenigstens teilweise auf den anderen einzustellen. Ich bin kein Chamäleon, ich kann mich nicht vollständig neu erfinden, aber ich muss mich doch in meinem Führungsverhalten an den Notwendigkeiten, an den Bedürfnissen des anderen wenigstens partiell orientieren, damit der für das Ganze eine gute Leistung abliefern kann.
Was gibt ja schon das, Entschuldigung, Christoph, sagst du.
Was bedeutet das in Wachstums- und Turnaround-Phasen? Und die Frage würde ich jetzt an Sie stellen, Herr Michailow, weil das eben auch eines der Felder ist, in dem Sie tätig sind, weil diese Phasen häufig auch Phasen sind des hohen Drucks an vielen Stellen. Und auch Führungskräfte sind dann doch nur Menschen am Ende.
Ja, absolut. Und es ist nicht nur das Druck, sondern auch Unsicherheit und Angst. So kann man ja wirklich, vor allem in den Krisensituationen, ist es meistens Angst, was die Etagen regiert. Und auch die Rechtfertigung. Und da ist die Frage, wie schafft man ein Umfeld, wo die Menschen sich öffnen, ja, auch fürs Neue öffnen. Und wir reden inzwischen wirklich sehr, sehr viel nicht über Agilität und Anpassungsfähigkeit, sondern über Resilienz. Ja, weil nur die resilienten Systeme schaffen es auch aufzustehen. Und für uns ist das extrem wichtig. Und das ist für einen Berater vor allem die ersten 2 Wochen entscheidend. Vertrauensumfeld zu schaffen, wo die Leute sich öffnen, ohne Angst zu haben, sie werden sofort beschuldigt, irgendwo einen Fehler gemacht zu haben. Ja. Und das ist leider in einer Krise meistens so, dass die Führungskräfte doch einen Anteil an den Ursachen oder die Ursachen sind. Und da trotzdem die Brücke zu bauen in die Zukunft, das ist die größte Herausforderung. Ja.
Was können Organisationen machen, um Resilienz zu erzielen, bei den Individuen und auch als Organisation? Wie wird man resilient?
Ich glaube, was Dr. Sprenger angemerkt hat, einfach ein offenes Klima zu schaffen und Umfeld zu schaffen, dass man nicht sofort geköpft wird. Weil Fehler gehören auch dazu. Und das ist das, was weiterhin systemisch sein wird. Und die Führungskräfte sind die Vorbilder. Und so wie die sich verhalten, verhält sich die Organisation meistens, ja, weil die prägenden Institutionen sind. Ja, man schaut auf die auf, ja, und folgt eigentlich unbewusst häufig deren Verhaltensmustern. Ja, und deswegen auch hier beginnt alles bei den Führungskräften. Ja.
Jetzt muss ich darf ich noch etwas dazu sagen, weil mir scheint dieser Aspekt sehr wichtig zu sein. Je mehr ich das Unternehmen verregel, also aus dem so oder so ein nur so mache, also organisiere, desto mehr habe ich den Fehler ja systemisch erzeugt. Denn wenn ich es dann alternativ mache, ist es ja nicht mehr Selbstführung, ich mache es so oder so, sondern es ist gewissermaßen die Verletzung der Sorgfaltspflicht, weil ich es vorgeschriebenerweise nicht so gemacht habe. Sodass ich also auch hier wieder, wenn ich das Thema Selbstführung fokussiere, überlege, sollte ich wirklich jedes Gestaltungsproblem mit einer Richtlinie, mit einem Richtig- oder Sollwert versehen und habe damit den Fehler erzeugt, weshalb ich anschließend dann über Fehlerkultur reden muss. Sehen Sie den Zusammenhang?
Ja.
Genau. Ja. Sie haben eben wieder ein Wort gebracht, was bei mir was getriggert hat. Ich habe das Wort schon wieder vergessen, aber ich bin auf das Beispiel, ich glaube, es war Sorgfaltspflicht. Und ich habe von einem britischen Autor, Simon Sinek, die Analogie, der hat gesagt, gute Führungskräfte sind eigentlich wie gute Eltern. Versuchen ihren Kindern das bestmögliche Maß an Ausbildung, an Entfaltungsmöglichkeiten zu erschaffen, setzen ihnen klare Regeln, in denen sie groß werden können. Aber wollen natürlich, dass sie es mal besser haben, dass sie weiterkommen als die Eltern. Also und kommen nicht auf die Idee, wenn die Kinder Fehler machen, sie gleich zu feuern. Das fand ich eine interessante Analogie, zu sagen, für gute Führungskräfte können sich eigentlich bei guten Eltern was abgucken.
Entschuldige, dass ich da einspreche. Entsprechend eindeutig, sowas erzeugt bei mir Brechreiz. Ja,
also wunderbar. Ah, das wird eine richtig gute Folge. Ich kann es schon spüren.
Ich kann Sie zwar nicht sehen, Herr Dr. Schwenker, aber ich hatte schon das Gefühl, jetzt kommt das. Ja.
Also, nehmen wir das mal nicht allzu ernst. Mein Hauptproblem, das ich damit habe, dass alles, was dieser Herr dann anschließend darüber sagt, das ist ja mehr oder weniger zustimmungsfähig, aber mein Hauptproblem ist ja das Paradigma des Management as Parenting. Also, dass ich nach wie vor diese Idee habe, ich hätte mit Blick auf Mitarbeiter einen Erziehungsauftrag. Ja, und das, oder ein, so fast sogar einen Therapievertrag. Und ich meine, das war eines, vielleicht war das eines der wesentlichen Erfahrungen, die ich damals in meiner frühen 3MZ gemacht habe, ganz klar zu sehen, wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag. Wir haben es mit Erwachsenen zu tun, wo wir gewissermaßen eine Leistungspartnerschaft bilden. Und natürlich gibt es Hierarchie, natürlich gibt es Macht, aber doch nicht so, dass ich gewissermaßen einen Mitarbeiter infantilisiere, indem ich dann zum Beispiel sage, also ich muss den irgendwie schonen oder wie entwickeln oder was auch immer, sondern es sind Erwachsene. Erwachsensein bedeutet für mich Zusammenarbeit im Plus und Minus und nicht nur immer leicht von oben guckend.
Danke.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner für diese Woche. Es ist das Unternehmen Language Tool. Auf languagetool.com/newwork bekommt ihr einen Rabatt für den intelligenten Schreibassistenten, denn darum geht's hier. Language Tool ist ein Tool, was euch eben dabei hilft, in allen gängigen Browsern, in Textverarbeitungsprogrammen und über den Mac Rechtschreib-, Grammatik- und Stilvorschläge in über 20 Sprachen zu korrigieren. Das Besondere dabei ist, Language Tool findet mehr Fehler als vergleichbare Rechtschreibkorrekturen. Wie ihr wisst aus einigen der Folgen, ich bin Legastheniker, das heißt, ich hau wirklich gerne mal Fehler rein. Das passiert mir ständig. Und was mir dann schwerfällt, ist parallel besonders darauf zu achten, okay, wie könnte man den Text alternativ noch schreiben? Und hier setzt Language Tool an und macht zusätzlich noch Stilvorschläge zum verbesserten Ausdruck, korrekte Kommasetzung und auch Verständlichkeit. Ihr bekommt auch Synonymvorschläge. Das heißt, ihr habt nicht nur die Fehlerkorrektur, sondern eben auch noch das Tool für abwechslungsreichere Texte dabei. Das Ganze gibt es als kostenlose Browser-Erweiterung. Dann wird der Text in fast allen Textfeldern kontrolliert, die im Web so gängig sind wie Gmail, Google Docs, LinkedIn, Xing, Twitter und so weiter. Und natürlich auch Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word oder OpenOffice. Das Ganze gibt es auch auf Mac als Editor. Und was ich noch erwähnenswert finde, ist, das Unternehmen wurde 2017 in Potsdam gegründet und dort sitzen Linguistinnen, Entwicklerinnen, Designerinnen in Potsdam und der ganzen Welt, die eben als Open Source gestartet sind und deswegen auch besonderen Wert auf das Thema Transparenz und Privatsphäre und den engen Kontakt zur Community legen. Also, wenn ihr, wie bereits über 1 Million Berufstätige, auch bessere Texte schreiben wollt, nutzt Language Tool und geht auf die Seite languagetool.com/newwork für euren Rabatt zum Starten. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work.
Ich hau noch mal einen raus und hoffe auch, dass ich da wieder Widerspruch kriege. Es gibt seit den 80er Jahren einen Begriff, der wurde von Robert Greenleaf geprägt, der Begriff des Servant Leaders, also der Führungskraft, die sich in den Dienst der Sache stellt, die nicht die eigene Karriere im Blick hat, sondern eben den Dienst der Sache. Ist das etwas, was in die richtige Richtung geht?
Also viele dieser Ideen haben etwas Wichtiges. Auch Fridtjofs Bergmanns Ideen haben ja natürlich etwas Richtiges. Aber sie werden häufig so präsentiert, dass sie vollständig überspannt sind und dann doch sehr stark in ein Entweder-Oder, in ein Schwarz oder Weiß kippen. Und in dieser Verabsolutierung ist das falsch. Ich kann sehr, sehr viel mit der Idee des Dienens anfangen. Damit kann ich etwas anfangen. Ich kann aber nicht so tun, und wie das eben auch viele Leute machen, dass es nicht Macht im Unternehmen gibt, dass es nicht Eigentumsrechte im Unternehmen gibt, beispielsweise. Wenn man den Leuten beispielsweise eine radikal dienende Attitüde versucht vorzugeben, dann kann ich damit, mit der damit verbundenen Machtlosigkeit nichts anfangen. Und deshalb erreicht das auch die meisten Führungskräfte da nicht. Die nicken dann versonnen und finden auch alles ganz nett. Aber in Wirklichkeit läuft das doch anders. Dass es auch dienend ist, da wäre ich sofort dabei.
Ja. Vielleicht, wenn ich das mit aus der ordoliberalen Perspektive ergänzen darf, der Sinn eines guten Systems ist, dass wenn man selbst ein gutes Ziel für sich selbst erreicht hat, sich selbst optimiert hat, gleichzeitig den maximalen Beitrag für das System erreicht hat. So funktionieren die besonders guten Systeme. Durch denen leiste ich sowohl mir als auch dem System einen wohlstandsteigenden Beitrag. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert das. Und da bin ich auch bei Herrn Dr. Sprenger. Sinek ist ein guter Redner. Die Frage ist, wie viel Tausend von Menschen er selbst geführt hat und zum Erfolg geführt hat. Und das ist immer ein großer Unterschied zwischen gut auf der Bühne auftreten zu können und gleichzeitig tatsächlich im Leben etwas umgesetzt zu haben.
Dazu schließt sich für mich nur eine Frage an, wie es mit dem Thema der Entlohnung, Belohnung und dem Geld steht. Denn das ist etwas, was gerne mal dann ein Diskussionspunkt ist. Und viele Menschen können sich davon emotional nicht lösen. Und ich greife jetzt mal das Beispiel auf. Sie sagen ja auch, folge deinem Herzen, ähnlich wie Friedrich Bergmann sagt, tu, was du wirklich, wirklich willst und folge eben nicht der Belohnung, sondern die Motivation sollte sich eben aus dem Beruf oder der Berufung ergeben. Das erscheint aber in heutigen Zeiten, in denen viele Menschen auch die Hand aufhalten und sagen, what's in it for me, durchaus als ein Knackpunkt, von dem man sich nicht emotional lösen kann.
Ja. Also Moment, vorsichtig. Es gibt ja Menschen, die wirklich, 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 wirklich etwas wollen, nämlich Geld.
Ja, absolut. Kann auch sein, ja.
So, also, und das finde ich erstmal nicht verwerflich. Sondern wenn das klar kommuniziert ist, komme ich damit super klar. Wo ich größere Probleme habe, wenn sie so tun, als sei das nicht der Fall. Ja, dann hätte ich ein großes Problem mit dem, was er da sagt. Mein größtes Problem ist, dass ich mit dem, was ich wirklich, wirklich wollen kann, das ist die Frage. Denn ein Wollen muss sich auf etwas beziehen, was auch gewollt werden kann. Und dafür gibt es Grenzen. Ein grenzenloses Wollen bezieht sich auf alles und nichts. Es ist schlicht gegenstandslos. Wir sind ja immer irgendwie fremdbestimmt. Und Freiheit ist ja immer stets eine Freiheit innerhalb von Grenzen. Sondern sie ist also gewissermaßen die Wahl der Abhängigkeit. Und deshalb muss man aufpassen, dass man diesem Zeug nicht auf dem Leim geht, weil es eine Alles-ist-möglich-Freiheit vorgaukelt, die so gar nicht existiert.
Und vielleicht, wenn ich ergänze, Herr Magnussen, aus meiner Sicht, die Berufung findet man dann, wenn man einfach die Dinge, die man sehr, sehr gut kann, wo eigene Stärken vorweisen, so einsetzt, dass man einfach im Fluss des Lebens einfach am schnellsten schwimmt und einfach Freude dabei empfindet. Aber ich habe ja selten Menschen angetroffen, die wie Mutter Teresa nun gedient haben, ja, und tatsächlich alles andere beiseite gelegt haben. Die werden auch nicht hochkommen, weil da beginnt bei der Selbstoptimierung bei den Menschen. Ja, und ich glaube schon, dass Geld nicht das Allerwichtigste ist, aber es ist ein Baustein im Lebenssystem von vielen Menschen, ja, das aus mehreren Bausteinen besteht. Und das ist absolut für mich. Ich würde das auch nicht so verwerflich einfach einwerten. Das heißt, auch wenn für uns das jetzt nicht das oberste Gut ist, weil wir arbeiten ein bisschen anders und verzichten bewusst auf mehr Verdienst, weil wir sagen, uns sind ein paar andere Themen wichtiger. 99% der Systeme funktionieren nach einem anderen Prinzip und am Ende des Tages ist es nicht verwerflich, weil nur wenn sie auf Dauer Gewinne machen, können sie überleben. Das ist ja auch ein Teil der Resilienz, ja, für eine Organisation tatsächlich profitabel zu agieren, ja.
Das Problem ist immer, ist diese Simplifizierung, die mit solchen Thesen verbunden sind. Ich glaube, dass eines der größten Probleme, nehmen wir mal das Thema Geld im weitesten Sinne, Motivierung über Geld, Anreizen, das geht ja bis hin, dass momentan in den USA $1,000 für Impfmuffel bezahlt werden sollen, also für Leute, die sich eigentlich nicht impfen lassen wollen, es dann aber gegen Geld doch tun. Also man muss sich solche Perversität mal vorstellen. Das heißt, das eigentliche Problem ist, dass über das Thema Geld der Sinn meines Handelns, also das, was mir wichtig ist, zerstört wird und anschließend, nachdem der Sinn zerstört wird, durch Geld ersetzt wird. Und dass Menschen also dadurch verführt werden, Dinge zu tun, die sie wirklich, wirklich eigentlich nicht wollen, aber um des Geldes willen eben doch tun. Und das machten das ja sehr, sehr viele Institutionen zunutze, insbesondere auch der Staat, der ja auf diese Art und Weise versucht, Leute zu gängeln. Ich weiß nicht, ob Sie das gestern mitgekriegt haben, dass in Österreich es eine Lotterie gibt, dass wenn Menschen bargeldlos zahlen, also mit Karte, an einer Lotterie teilnehmen. Auf diese Art und Weise will man also das Bargeld eliminieren. Und es gibt ja wirklich Leute, die das mitmachen, ne? die dann bargeldlos zahlen, weil es was zu gewinnen gibt. Ne?
Ja, dafür gab es ja einen Nobelpreis. Ne? Also für diese Technik, Menschen zu beeinflussen, hat ja jemand einen Nobelpreis, glaube ich, gekriegt.
Absolut. Magic. Nee, drei Leute. Ja. Für die sind wir ja alle beschränkt rational. Ja, was ich nie verstanden habe, weil wir immer rational sind, immer, selbst wenn wir auch bereit sind, unsere Gefühle mit zu kalkulieren, was ja jeder natürlich tut. Ne?
Sind wir immer rational?
Ja, wir kommen gar nicht drum herum. Das wird ja, also ich bin ja gerne bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, beispielsweise, wenn ich etwas, also finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn ich eine gewisse Situation als ungerecht erlebe. Dann sage ich, komm nicht in eine Tüte, mache ich nicht. Ja, und das ist nach deren Vorstellung beschränkt rational. Für mich wäre das absolut rational. Ich verzichte nur auf einen ökonomischen Vorteil, habe aber dafür einen emotionalen Vorteil. Ich fühle mich auf der richtigen Seite.
Ich würde gerne noch mal zum Thema Führung zurückkommen und um das Thema einmal abzuschließen, und zwar zum Thema, zu der radikalsten Ausprägung einer möglichen Führung, die wir so im Podcast hatten. Wir hatten den Brian Robertson, den Autor von Holacracy. Ich tue mich immer schwer zu sagen, den Erfinder von Holacracy, weil es ja doch eigentlich ein Marketing-Label für die Soziokratie ist, die er, glaube ich, nicht erfunden hat. Was halten Sie von einem Führungsbild, was sagt, ich brauche keine Hierarchien, ich brauche eigentlich nur noch Führer. Jeder ist Führer, jeder hat Führungsrollen und ich organisiere das Ganze über ein System und über Regeln und über Meetingstrukturen, Entscheidungsregeln, aber ich brauche eigentlich keine Hierarchie mehr. Ist das flächendeckend denkbar oder ist das nur für ganz, ganz wenige Unternehmen denkbar? Oder ist das für gar kein Unternehmen denkbar auf Dauer?
Ach ja, jetzt bin ich in der Situation, dass ich mich wiederholen muss. Also in dieser Idee ist etwas Kluges und ich kenne solche Unternehmen. In meiner alten Heimatstadt Essen gibt es das auch. Beispielsweise ein Unternehmen, das im Grunde aus 300 freien Radikalen besteht und da gibt es dann 10 Teamchefs, die sich dann jeweils um das Urfraktal, nämlich einen Kundenauftrag, immer wieder neu bilden. Das ist eine Minimalhierarchie und diese Minimalhierarchie ist auch durchlässig und insofern fluide und es ist nicht an irgendwelche Fürstentümer gebunden. Mir scheint es klug zu sein, dass wir sagen, Menschen sind, wie sie sind. Menschen wollen sich unterscheiden. Menschen suchen Aufstiegsmöglichkeiten. Menschen haben verschiedene Interessen. Eine davon ist Macht oder Einfluss oder was auch immer. Das gewissermaßen einfach zur Seite zu fegen und zu sagen, wir sind alle gleich, halte ich für naiv. Das wird nicht funktionieren. Das heißt aber nicht, dass man Hierarchie mit irgendwelchen Kinkerlitzchen und Lächerlichkeiten ausstaffieren muss, wie das häufig gemacht wird. Also ich meine, grundsätzlich ist die Idee, ein hohes Maß an Selbstorganisation ohne eine tief gestaffelte Hierarchie erstrebenswert, aber sie wird ihre Grenzen haben. Das ist jedenfalls meine Erfahrung bislang.
Vor allem, wenn es jetzt vielleicht eine Krise begonnen hat, wo die höchste Unsicherheit herrscht und auch die Entscheidungen unter höchster Unsicherheit getroffen werden müssen. Da muss jemand auch die Verantwortung übernehmen für das, was man jetzt tut. Und das ist häufig Unangenehmes. Und Harmoniebedürfnis liegt in jedem Menschen. Und da ist die Frage, wer ist bereit, so ein Harmoniebedürfnis zu überwinden und die Verantwortung auch vielleicht für eine falsche Entscheidung zu treffen. Was auch beim Turnaround-Management häufig der Fall sein kann, weil man da sehr schnell und auch unsicher agieren könnte. Ja.
Brauchen wir in Krisenzeiten andere Führungstypen als in Wachstumsphasen?
Aus meiner Sicht, Herr Dr. Schwenger, das heißt aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil wir brauchen Menschen, die konsequent handeln, weil das größte Problem von sehr vielen Krisen, dass die Inkonsequenz da ist. Und Inkonsequenz rächt sich in der Krise besonders schnell. Ja, und sie brauchen Menschen, die konsequent handeln und vor allem den Menschen eine klare Perspektive aufzeigen, ohne zu beschönigen, aber auch nicht tot darzustellen. Ja, und das sind zwei Aspekte, die viele Wachstumskapitäne nicht können. Ja. Und Deutschland hat in den letzten 10 Jahren auch bewiesen, dass man nur eigentlich 3 Aspekte kannte. Wachstum in der Wirtschaft, Bayern, München als Meister und Angela Merkel als Bundeskanzlerin. So, das ist, mehr haben die neue Generation der Führungskräfte hat ja auch nichts anderes erlebt. Ja. Deswegen haben wir zurzeit so viele Probleme. Ja.
Ich möchte noch,
das ist sehr, sehr spannend. Ja.
Ich möchte das noch hinzufügen. Also wenn Sie nochmal Führung zur Selbstführung nehmen, dann gehört Führung, und das ist auch anthropologisch eigentlich schlicht Fakt, Führung braucht man eigentlich nur in schwierigen Situationen, im Konflikt. Also wenn es knirscht. Führung braucht man nicht, wenn die Sonne scheint und die Kunden einem die Produkte aus den Regalen reißen. Da brauche ich keine Führung, da brauche ich ein bisschen Management. Aber Führungskräfte brauche ich eigentlich nur in schwierigen Situationen. Dann muss Führung in die Verantwortung gehen. Und dann, und das hat mir Michael eben noch mal deutlich gesagt, dann brauche ich jemanden, der bereit ist, eine Entscheidung zu fällen. Das heißt, sich schuldig zu machen, also Alternativen abzuwählen. Der bereit ist, also einfach dann in die Verantwortung zu gehen. Was bedeutet, dass das eben auch eine Führungskraft ist, die grundsätzlich, wenn sie ihren Job macht, damit leben muss, Widerstand zu produzieren. Im theoretischen Sinne brauche ich eine Führungskraft nur in einer Situation, wo ich die Hälfte meiner Leute gegen mich habe.
Das ist ein sehr klares schwarz-weißes Bild und eingestiegen mit Ihrem hervorragenden Zitat, Michael, das ist fast eine Headline. Wir kennen eigentlich in den letzten 10 Jahren nur Wachstum. Bayern München als Meister und Angela Merkel als Kanzlerin, heißt ja im Prinzip, das, was jetzt kommt gerade, was auf uns hereinprasselt, müsste eigentlich die Chance bieten, eine neue Führungsgeneration auf den Markt zu spülen, in die Wirtschaft zu bringen.
Nein, ist das so? Es läuft auch vollständig in die andere Richtung. Das, was wir momentan in Deutschland sehen, bei der Schweiz ist das ein bisschen zurückhaltender, aber geht auch in diese Richtung, ist eine hochgradig invasive, bevormundende, selbststartende Führung, die auch dann Entscheidungen fällt, wo eigentlich gar nicht zu entscheiden ist. Wo man eigentlich sagen könnte, hey, lass doch mal den Menschen ihren Freiraum, sich selbst zu organisieren. So, und es wird permanent hochgradig invasiv immer in die Gesellschaft hinein regiert. Und wenn beispielsweise eine Führungskraft mal etwas nicht tut, wird ihr das als Passivität ausgelegt, statt in Wirklichkeit zu sehen, hey, der verbeugt sich vor dem Erwachsensein des Souveräns, des Bürgers.
Ja. In Bezug jetzt auf Politik, Einmischung, also was jetzt sprich auch Hilfen und Maßnahmen betrifft, aber was ist mit Betrieben, die jetzt tatsächlich durch wirkliche Krisen laufen? Birgt das denn die Chance?
Ja, selbstverständlich.
Diesen Turnaround zu schaffen?
Ja, klar. Nur, ich meine, Kayo Neukirchen, Sie werden sich erinnern, war ja nun wirklich dieser Mensch, der das konnte. Dummerweise konnte er dann anschließend nichts mehr. Ja, das heißt, er blieb dann immer da und glaubte immer noch, die Welt sei ein Krieg. Dabei war er mittlerweile in ruhigen Abschöpfungsmärkten. Und sozusagen diesen Punkt zu finden, dass wir gleichsam aus dem Krisenmanagement, Turnaround-Management, dann wieder in ruhigere Fahrwasser gehen und dass es dann eine andere, sich zurückhaltende Führung braucht, das hat er nie verstanden.
Aber die jungen Manager erleben zurzeit einen richtigen Crashkurs oder durchleben einen Crashkurs im Krisenmanagement und im Umgang mit unangenehmen Dingen, die in den letzten Jahren gar nicht so präsent waren, ja, weil alles gut gelaufen ist und plötzlich bestellt nicht mal China so viel wie früher, ja, und damit muss man umgehen können, ja. Und zurzeit kann man noch über die Kurzarbeit einiges ausgleichen, aber irgendwann läuft die Kurzarbeit aus und die Nachfrage springt nicht an, weil die strukturellen Themen auch vielleicht durchschlagen, ja. Und ich glaube schon, dass in der Politik wie zurzeit eine Wegbewegung von der Eigenverantwortung haben, also wirklich ein Gegenteil von ordoliberalen Politik, von Hayek und Erhard, wo man den Menschen anvertraut hat, denen das beste Handeln zu ermöglichen und zurzeit eine Bevormundung stattfindet. Und in Betrieben werden wir einen massiven strukturellen Umschwung erleben, ja, damit klarzukommen. Und da werden auch sich herausstellen, die besten Manager, die agieren können.
Ich würde gerne noch ein Thema, ein neues, letztes, vielleicht letztes Thema in die Runde werfen, ist das Thema Diversität in Führung. Wird ja viel diskutiert, wahrscheinlich am plakativsten anhand einer Frauenquote in Führungspositionen. Wie stehen Sie zum Thema Diversität in Führung? Was können wir da machen, um besser zu werden? Brauchen wir mehr Diversität?
Ich gehe mal davon aus, dass Sie... Also mein Problem ist, dass wir... dass sich in diesem Thema Diversität einfach unendlich viel Wünschbares und schlicht auch Ideologisches und auch schlicht Dummheit vermengt. Ich glaube, dass wenn wir ein Unternehmen, wenn wir das von außen nach innen denken, müssen wir uns nur an einem Wert orientieren. Und das ist der Kunde. Und wenn in dem Bemühen des Unternehmens um einen zugegebenermaßen profitorientierten Kundennutzen Diversität im weitesten Sinne hilfreich ist, also betriebswirtschaftlich hilfreich ist, dann ist dem absolut zuzustimmen, was immer das heißt. Die Problematik ist dann, dass das ideologisiert wird und dass das nicht mehr vom Kunden her gedacht wird, sondern dass wir uns auf diese Art und Weise gewissermaßen im Unternehmen zu einer Art Business-Sekte macht, die sich an anderen Werten orientiert, die mit unserem Handeln am Markt überhaupt nichts zu tun hat. Das ist das eine. Und das andere ist ganz pragmatisch das Maß. Wir wissen aus der Forschung, dass, ich sag mal, kulturelle Unterschiede im weitesten Sinne nicht unbedingt dazu führen, dass sogenannte Entscheidungen besser sind, weil ich glaube nicht an bessere Entscheidungen, sondern ich glaube nur an Entscheidungen. Aber sie haben auf der Beziehungsebene häufig ein großes Problem. Das heißt, Entscheidungen dauern einfach länger. Und man hat sich doch oder beschäftigt sich doch sehr, sehr häufig dann mit den kulturellen Differenzen statt mit, also internen kulturellen Differenzen, statt mit dem, was uns draußen am Markt weiterbringt. Also für mich ist diese Ideologisierung des wirtschaftlichen Handelns im Grunde eine sozusagen Verfeindlichung der Mitarbeiter, dass wir uns anfangen, gleichsam in identitären Gruppen untereinander intern zu definieren, statt das Gerichtete nach außen zu fokussieren und damit das Gemeinsame zu betonen und nicht das Trennende.
Ich würde gerne einen Punkt challengen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich teile den Blick, dass wir von außen nach innen denken sollten und nicht von innen nach außen oder von oben nach unten. Aber ist nicht auch von einem, sag mal, Ressourcenstandpunkt aus, ist dumm, wie wir uns verhalten. Also Frauen machen schon seit vielen Jahren die besseren Abschlüsse in Studiengängen. Und trotzdem sehen wir sie weniger in den Positionen. Ist das nicht einfach, würden wir uns nicht einfach den Firmen etwas Gutes tun, wenn wir es Frauen einfacher machen würden, in Führungspositionen zu kommen? Und damit dann auch vor Kunde die bessere Leistung bringen können?
Aber selbstverständlich, also wenn mein Geld auf dem Tisch läge, das würde ich natürlich niemals öffentlich sagen, sondern das mache ich nur heimlich tun. Ich würde nur Mütter ab 45 zu Führungskräften machen. So generell.
Meine Erfahrung.
Ja, weil die sind unschlagbar, schlicht unschlagbar. Natürlich nicht im individuellen Fall, sondern nur so generell gesprochen. In dem Augenblick, wo ich das ideologisiere oder sogar in dem Augenblick, wo ich die Leute zwinge, sowas zu machen, geht die Sache nach hinten los. Das ist mein Punkt. Ja, also ein berühmter Satz, der mir immer sehr, sehr wichtig ist, der müsste auch einem Ordoliberalen sehr nahe liegen, heißt, wenn ich den Menschen nicht dienen kann, versuche ich sie zu beherrschen.
Sehr schön, vielen Dank.
Christoph. Ich muss hinterherkommen. Also, Dr. Sprenger, ich das ist wahnsinnig spannend, ihnen zu folgen, weil es sehr, sehr klar ist. Und ich muss jetzt noch an einen letzten Aspekt denken, über den ich gestolpert bin, nämlich das Thema das Zeitalter des Individuums, was wir nur so angerissen haben ganz am Anfang. Und ich höre an vielen Punkten raus, dass wir immer dann, wenn wir versuchen, Sachen zu standardisieren, systematisieren, natürlich an eine Grenze kommen. Und wir ganz, ganz schwer natürlich alles über einen Kamm scheren können. Und was mir so im Hinterkopf schwebt, ist die Frage nach, wenn jede Organisation die Summe vieler Individuen ist, dann müssen wir ja eigentlich wegkommen davon, standardisierte Organisationsformen zu finden. Dann ist ja die Kreativität auf einmal wieder gefragt, je nach Branche, Leute, mit denen ich arbeite, Kunden, mit denen ich arbeite, extrem spannend auf einmal, also eine sehr spannende Frage, dort individuell Führungsformen zu finden, die richtigen Organisationsformen zu finden. Das ist ja eine bunte Zukunft für uns als Führungskräfte, Unternehmer und Menschen, die zusammenarbeiten.
Ich habe da jetzt keine Frage rausgehört.
Die Frage wäre, Sie haben berechtigt, war auch nicht. Es ist tatsächlich ein Bild, was ich hier gemalt habe, was mir so vorkommt. Ist das denn so? Also ist denn die Herausforderung für uns als Unternehmer so, dass wir jetzt uns jeweils mit der individuellen Situation befassen, es quasi keine Standardantworten gibt, keine Sachen gibt, wo wir sagen können wir uns drauf verlassen. Wir haben ein paar Zahlen, aber wir brauchen eigentlich immer einen guten Coach, einen guten Berater an der Hand, der uns dahin coacht, dass wir das Wachstum gut machen oder den Turnaround gut machen.
Also ich grundsätzlich glaube ich, ist ein guter Berater, ein guter Coach, eine Reflexionsfläche, mit dem ich nochmal die Dinge von der anderen Seite beleuchten kann, immer ein Gewinn. Das darf nicht dazu führen, dass ich gewissermaßen für das, was ich bezahlt werde oder gewählt worden bin, mich gewissermaßen verabschiede und wie das jetzt gerade in den Corona-Zeiten ja häufig war, den Virologen gleichsam als Entscheider oder als Experten inszeniere, sondern ein Manager muss ja gerade die verschiedenen Interessen, die verschiedenen Rationalitäten balancieren. Was viele Menschen und Unternehmen nicht verstehen, ist, dass Unternehmen multirationale Veranstaltungen sind. Es gibt nicht die eine Rationalität, sondern die Compliance-Abteilung hat eine andere Rationalität als, sagen wir, die Personalarbeit, der Vertrieb wieder anders als die Produktion und die wieder anders als das Controlling. Und ich muss als Führungskraft, oder wie das Beispiel, das Sie gebracht haben, ich muss gewissermaßen das Einzel, das Unikat, muss ich genauso sehen wie auch, sagen wir, Effizienzfordernisse. Ne? Das muss ich permanent balancieren. Balancieren heißt, ich bin nie in der Balance, sondern immer in Bewegung. Und diese Bewegung ist gewissermaßen auch die Freiheit, die ich brauche, um mich sozusagen mal mehr auf die eine Seite, mal mehr auf die andere Seite zu bewegen. In dem Augenblick, wo ich eine Rationalität, eine Logik verabsolutiere, für alternativlos erkläre, wird der Laden den Bach abgehen. So, also das bedeutet, ich als Führungskraft bin gewissermaßen ein Balancekünstler, der fortwährend unterschiedliche Rationalitäten balanciert und allen die Ehre gibt, mal mehr, mal weniger.
Danke, das hilft mir, da haben Sie aus meinem sehr unklaren Bild für mich ein sehr klares Bild gemalt und das hilft mir sehr, dankeschön.
Ja, aber ein Punkt möchte ich natürlich sagen, bequem ist das nicht, ne?
Absolut, das habe ich verstanden.
Sie haben ja sozusagen,
aber es macht Spaß.
Das Thema haben Sie gewissermaßen alle 14 Tage wieder zur Wiedervorlage. Vielleicht nicht alle 14 Tage, aber manchmal sogar noch schneller oder manchmal erst in 3-4 Monaten wieder.
Ja, es klingt auf jeden Fall nicht nach Levelflug oder Autopilot, sondern das klingt nach immer wach sein, immer dran sein.
Das ist nochmal der zentrale Punkt. Wir müssen doch den Zweifel verstetigen und operationalisieren. Und das verstehe ich nicht, wieso viele Unternehmen oder Manager glauben, klar und konsequent sei etwas Erstrebenswertes. Nichts in diesem Leben ist klar und nichts ist konsequent. sondern Arbeit bedeutet immer Arbeit durch den Zweifel. Und das bedeutet auch immer, dass Arbeit mixed bag ist. Und was der Friedhof Bergmann da erzählt, ist alles irgendwie ganz, ganz nett. Aber entschuldige bitte, Arbeit, da ist auch viel Mist dabei. Viele Sachen, die nicht funktionieren. Sehr häufig scheitern. Und häufig sind auch Dinge zu tun, die mir überhaupt nicht gefallen, sind aber part of the game. Also ich rate dringend, immer beide Seiten zu sehen und sich dann mal zu der einen und mal mit zu der anderen Seite zu verbauen. Jede Form von Totalitarismus sollte uns fernliegen.
Ja. Das ist, glaube ich, aber durchaus etwas, was die New Work-Idee innehat. Und das habe ich zumindest auch in den Gesprächen immer so verstanden, dass es eben nicht immer Spaß macht, sondern dass wir die Konsequenz davon tragen müssen. Und ich finde, Sie haben das sehr klar gemalt, denn auch diese Konsequenzen zu tragen, die dazugehören, kann langfristig natürlich befriedigend sein. Also ich erlebe das jetzt gerade, weil Sie sprechen mir aus der Seele, eine Phase des Zweifels, dass das eben dazugehört, bestätigt eigentlich zum Beispiel eine Phase, durch die ich mich jetzt auch als Unternehmer bewege, weil ich eben auch Mensch bin, Vater bin, Führungskraft bin, sich alles mischt und dann Erfahrungswerte zusammenzunehmen und häufig nicht zu wissen, wie geht's denn in Zukunft weiter, wissen wir eben nicht. Also insofern, ja, das hilft sehr.
Ja. Wir kommen auf die Zielgerade. Wir stellen normalerweise am Ende immer die Frage nach Inspiration, nach Büchern. Das haben Sie jetzt am Anfang schon zum Einstieg gemacht. Ich würde gerne, weil wir über Führung gesprochen haben, über Führungspersönlichkeiten, nochmal fragen, was sind so Ihre jeweiligen 2, 3 tollen Beispiele an Führern, die Sie weltweit gerade sehen, wo Sie sagen, das sind Menschen, die gerade zeigen, wie gute Führung geht?
Tja, Herr Michailow, haben Sie eine?
Das ist schwierig. Also auf jeden Fall, Elon Musk ist das nicht, ja, als Führungskraft, als Inspirator und Unternehmer schon. Aber da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer, auch mit diesen YouTube- und Instagram-Stars, die zurzeit unglaublich viele von der Führung reden. Aber mir fällt jetzt spontan keiner sofort ein, der als Vorbild im systemischen Sinne für mich dienen kann jetzt. Herr Dr. Sprengel, ich weiß nicht, ob Ihnen jemand einfällt, ich muss jetzt kurz nachdenken.
Also, schauen Sie, das ist im Grunde, müssen wir ja weg. Wir müssen weg von dieser reduktionistischen Individualisierung von Führung, ja, dieser Personenzentriertheit. Die alte Nummer von wegen, Männer machen Geschichte, so hieß es früher, jetzt demnächst wird es heißen, Frauen machen Geschichte oder so, ist ja auch alles nett. Also, damit kann ich so wenig anfangen. Es sind natürlich auch Individuen, die einen Unterschied machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber nehmen wir mal einen Gorbatschow. Ein Gorbatschow konnte auch nur diese Wirkung haben, weil er zu einem gewissen historischen Moment in der Verantwortung war. Ob er das als Person so dargestellt hat, das ist ja mehr als zweifelhaft. Also mir gefallen manche Unternehmen in ihrem Bestreben gut. Ja? Also beispielsweise, ich finde, der Götz Rehn von Alnatura macht viele Sachen gut. Obwohl ich bin überhaupt kein Ökofuzzi. Ja? Aber er macht es gut. Er experimentiert. Er versucht im Rahmen, also einfach diese Dinge zu balancieren. Das gefällt mir. Die Leute vom Hornbach Baumarkt, meine ich auch, sind wirklich Leute, die sich in einem hohen Maße verantwortlich fühlen für eine gute Unternehmensführung in dem von mir hier auch skizzierten Sinne.
Ich finde die Antwort schön zu sagen, wir wollen keine Namen nennen, sondern eher Unternehmen, die gut Führung praktizieren. Finde ich schön, gefällt mir.
Und ich finde das Hornbach-Beispiel sehr ansprechend, denn ich habe den saloppen Spruch und der passt ganz gut zu dem, was Sie gesagt haben. Hornbach hat ja auch in einem Werbeslogan zusammengefasst, worum es geht. Es gibt immer was zu tun.
Ja, genau.
Das heißt ja, dass wir nicht fertig sind und scheint das ja auch nach innen zu leben.
Ja. Herr Dr. Sprenger, Herr Michailow, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war eine tolle Stunde. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder, oder nicht wieder, mal physisch treffen und das vielleicht fortsetzen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank Ihnen. Eine gute Woche. Bleiben Sie gesund.
Danke, tschüss.
Danke.
Tschüss.
Wow, das war ein Ritt. Ich fand es richtig cool. Vor allen Dingen fand ich cool, dass wir mal einen hatten, der nicht so auf Kuschelkurs mit uns war. Ich sage jetzt nicht, dass unsere anderen Gäste auf Kuschelkurs alle waren, aber dass er auch mal gesagt hat, nein, das sehe ich ganz anders. Oder bei sowas kriege ich Brechreiz. Das fand ich, hat dem Gespräch irgendwie mal ganz gut getan. Es war spannend und sehr gut hat mir auch gefallen, die dieses Spannungsverhältnis zwischen unseren beiden Gästen, die ja so im Altersabstand wahrscheinlich so, ja, ein bisschen größer noch als wir beide sind, aber so mal eine ganze Generation, und dass die beiden so sich so gut ergänzen. Das fand ich spannend.
Ja, also das, klar, mich hat es dann auch umgehauen, schon im ersten Moment, weil wir natürlich auch im Setup hier anders unterwegs waren und ich es aber irgendwie jetzt, wo du es auch nochmal sagst, gut fand, dass wir durchaus auch mal aus der Komfortzone rausgezogen werden. Und das Thema mit den Büchern, vor allem Jens Korsen, der Selbstentwickler, das war so ein verbindender Moment, den ich dann hatte, wo ich gemerkt habe, okay, spannend, hier kommen eben auch zwei Generationen und zwei Ideenformate zusammen und das macht die beiden zu einem guten Duo.
Ja, also sehr schön, dass du darauf nochmal eingehst. Er hat ja auch selber angefangen mit den 4 bis 5 Büchern und 4 bis 5 Menschen, die ihn stark beeinflusst haben. Also du merkst ihm eben auch schon an, dass er schon auch was gelebt und erlebt hat, ne? Also er hat wirklich, greift auf einen Erfahrungsraum zurück, der natürlich schon gigantisch ist. Und ja, spannend. Also ich habe ihn als Student schon wahrgenommen, als Doktorand dann und auch als junger Berufseinsteiger, und er war wirklich ein Guru und ich glaube, er ist es immer noch. Natürlich gibt es jetzt dann auch wieder neue Gurus, aber toll, dass wir ihn da hatten.
Ja, und vielleicht nochmal das Thema so Führung, Eltern, Firmenkontext, da muss ich auch ganz klar sagen, da habe ich mich dann schon auch ertappt gefühlt, zu leicht in schöne Headlines reinzugehen, wo man sagt, so das könnte so und das könnte so, und er hat dann sehr klare Meinung zu. Ja, und das macht Führen eben zu einer Tätigkeit und nicht einfach nur einem Titel, sondern da hat man wirklich was zu lernen und zu tun. Das fand ich richtig gut und richtig klar. Das schwingt auch noch bei mir nach.
Word.